Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Willkommen zu einer neuen Folge Film und Fressen. Heute geht's um Sushi, aber nicht etwa in Japan, sondern dort, wo man es gar nicht vermutet hätte, nämlich in der DDR. Also, keine Sojasauce, kein Wasabi, eigentlich auch keine Ahnung, aber es gibt so einen Mann, der hat eine Idee. Das ist tatsächlich ein echter existierender Mensch, Rolf Anschütz, eigentlich ein Wirt im Waffenschmied in Suhl. Der serviert normalerweise Wildgulasch mit Klößen und beschließt plötzlich japanisch zu kochen. Bevor ich dann jetzt gleich mal noch ein bisschen mehr in diese Geschichte einsteige, sage ich natürlich wieder ein freundliches Hallo, nicht nach Suhl, sondern nach Kassel.
Ja, Kassel stimmt. Hallo Johannes.
So.
Schönen guten Abend dir und vielen Dank für die tolle Anmoderation wieder.
Ja, ne, irgendwie ist es schon sehr seltsam. Es schmeckt so ein bisschen wie ein Traum. Ich würde mir das mal gern vorstellen, wenn da der Rolf Anschütz aus DDR-Zutaten da plötzlich Sushi aus den Tisch gezaubert hat. Also man kann es sich kaum vorstellen, oder?
Oh, es muss ein wirklich aufregendes Unterfangen gewesen sein. Und wenn wir gleich über den Film sprechen, wird ja wohl auch rauskommen, mit welchen Widerständen er aller Orten rein also praktisch, aber auch politisch zu kämpfen hatte, während er diese Menülinie da in die DDR vorgegebene Linie eingepflegt hat.
Ja, genau. Also ich habe es ja angedeutet, wird die Geschichte von Ralf Anschütz erzählt, ein bodenständiger Wirt in Suhl, mitten in Thüringen, Anfang der 1970er Jahre. Er hat da ein ganz normales, klassisches DDR-Restaurant. Der Waffenschmied hat natürlich auch mit all den Problemen zu kämpfen, die man halt aus der DDR kennt. Manchmal ist was vorhanden, manchmal ist eben nichts vorhanden. Und er hat aber eine klassische Thüringer Karte, sehr rustikal, knappe Zutaten natürlich, weil die Lage, wie eben erwähnt, immer etwas schwierig ist. Und ja, es gibt natürlich auch immer irgendwie dann auch was zu trinken, was zu essen. Man hat die Thüringer Klöße, man hat das Sülzfleisch, eben das, was man so klassisch in Thüringen kennt. Und dann passiert doch etwas, nämlich Rolf entdeckt plötzlich die japanische Küche. Er liest und sucht und schaut, was er darüber finden kann, studiert die Zeremonien, tüftelt an Rezepten, weil natürlich die Ausgangslage sehr bescheiden ist, fängt an, seine eigene Sojasauce zu mixen und treibt alles Mögliche durch gute Organisation, wie man es in der DDR gewohnt ist, tatsächlich einfach auch auf und verwandelt einen alten Festsaal in sein erstes asiatisches, japanisches Restaurant. Die Gäste sind zuerst seine drei Stammtischfreunde, die er da einlädt mit einer Mitarbeitenden, die er zur Geisha macht, begrüßt er sie da und sie kommen natürlich mit etwas Neugier, weil sie gar nicht wissen, was passiert. Und dann sind sie ganz überrascht, als sie dann auf dem Boden sitzen müssen, als dann selbstgemachter Sake serviert wird, aus Blumenvase eingegossen. Und es gibt dann entsprechend tatsächlich rohe Fischhäppchen zu essen. Man verneigt sich höflich voreinander. Alles in Suhl, wohlgemerkt. Und Stück für Stück wird das bekannt. Natürlich nimmt auch die Politik, die Genossen der SED und des HO nehmen natürlich da auch entsprechend davon, merken das natürlich, weil beim ersten Termin einer der Freunde ein Fotoapparat dabei hat und es landet tatsächlich in der Presse. Und schwuppdiwupp ist plötzlich etwas los. Menschen wollen japanisch essen, die da im Waffenschmied sitzen. Das stößt natürlich eben bei den Genossen nicht unbedingt auf Gegenliebe. Du hast es eben auch schon erwähnt. Und man will es eigentlich verbieten. Doch plötzlich sitzt ein waschechter Japaner im Lokal und wird dann auch natürlich von Rolf entsprechend bedient. Er ist total begeistert und kann man natürlich nicht anders als dann doch nochmal irgendwie danach geben. Es führt auch dazu, dass Schlangen vor der Tür stehen und man japanisch essen will. Nicht etwa thüringisch, sondern japanisch. Japanische Delegation kommt. Diplomaten, Politiker gehen da ein und aus. Und was so als skurrile Spinnerei begann, wird tatsächlich zu einem Ort der Begegnung. Das System natürlich in der DDR ist dann nicht immer ganz amused, aber kann nichts dagegen tun, weil es plötzlich so ein ganz eigenes Tempo aufnimmt. Rolf wird dann sogar noch nach Japan eingeladen, wird ein echtes Abenteuer. Dort erlebt er sehr viel. Am Ende liegt er kurzzeitig auch im Krankenhaus, weil ihm das alles plötzlich zu viel ist, ein Schwächeanfall. Und dann, er darf nicht zurückreisen. Er kommt nicht mehr in seine Heimat. Das, denke ich mal, ist schon mal so eine gute Zusammenfassung, um dann mal einen Blick drauf zu werfen, wie es dir mit diesem Film so ging, Daniel.
Ja, so super zusammengefasst ist. Vor meinen Augen lief der Film quasi noch mal so ab und ich konnte noch mal die einzelnen Szenen mich denken. Und genau, ganz toll. Wie ging es mit dem Film? Ich habe den Film schon wieder mal vor längerem gesehen. Und im Moment gibt es ihn bei Amazon Prime auch kostenlos. Deswegen habe ich ihn tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit, glaube ich, schon mal gestreamt. Aber genau, ich hatte ihn früher auch schon mal gesehen und ich muss sagen, ich sehe ihn immer wieder gern. Also obwohl ich ansonsten mit dem deutschen Film auch so ein bisschen hadere, also mit dieser Gattung deutscher Film. Es wirkt immer so ein bisschen, finde ich, so als versuchte man ein Theaterstück ins Kino zu transformieren. Das gelingt irgendwie immer so schlecht im deutschen Kino. Also diesen Film mag ich sehr gerne und ich finde auch Uwe Stein, der spielt einfach den Rolf Anschütz auf eine grandiose Art und Weise und das ist so ein richtiger Charakter. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich ihn das erste Mal gesehen habe, wahrscheinlich weil er irgendwie damals anlief, 2012, und ich dachte, da war ich ja schon im Kino, schon Kino-Thema drin und dann wollte ich ihn einfach auch gesehen haben, aber genau, ich finde, es ist, kommen wir am Ende, werden wir das auch noch mal Revue passieren lassen, aber ich finde, es ist ein Film, den ich immer wieder doch gerne und mit einer großen Belustigung mir anschaue. Wie ging's dir, Johannes?
Ja, ich habe ihn, glaube ich, so ähnlich wie bei dir irgendwann mal vor Jahren gesehen. Nicht im Kino, sondern, glaube im Fernsehen. Oder vielleicht dann auch schon gestreamt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich konnte mich so dunkel daran erinnern. Es ist, ja, eine wahre Geschichte, das finde ich sowieso immer sehr klar. Hier und da sehr wahrscheinlich was dazu erzählt, das ist klar, sonst funktioniert es ja nicht. Aber ich finde es immer gut, wenn es tatsächlich auf wahre Begebenheiten aufsetzt, so eine Story. Es ist eine Story, die auch direkt einen mitnimmt in die Situationen, sowohl jetzt in der Gaststube, in der Wirtschaft, in der Küche, auch das, was da zwischen Rolf und seiner Frau ist, wie da das Verhältnis sich verändert mit der Zeit, wie er eigentlich spürt, er will eigentlich mehr als das, was er da macht, und er stößt natürlich da vielen vor den Kopf. Ja, er will was eigentlich nicht möglich ist und geht da mit voller Kraft einfach auf das zu, ohne Angst vor Verlusten. Und das ist ja so ein bisschen eine Tragikkomödie, muss man natürlich sagen. Es ist aber auch so schön, dann zu sehen, wie erfolgreich er ist. Am Ende des Films wird ja auch eingeblendet, bis zur Wende sind knapp 2 Millionen Menschen in der Japan-Abteilung des Waffenschmieds gewesen. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ne? Ich war nie in der DDR, ich hab die DDR nie besucht, also ich habe sie nie erlebt. Aber wenn ich mir das so vorstelle, und man war da schon mit reingezogen, genau in diese Thematik, in die Probleme, in diese Herausforderungen, die er auch da hatte, um in irgendeiner Art und Weise Japan mitten in Thüringen abzubilden. Und das fand ich halt auch wirklich sehr gut erzählt. Man hat das gespürt, man war da mit drin und man hat einfach auch gespürt, wie er im Endeffekt imaginiert und sagt, ja, ich kann das erreichen, wenn ich das will. Da gibt's ja dieses Beispiel, dass er draußen im Schnee steht und sich vorstellt, er wäre bei der Mandelblüte in Japan und schnappt sich eine Schneeflocke, die dann aber zur weißen Mandelblüte in seiner Hand wird. Und da sagt man ja auch, man kann alles schaffen, man muss nur dran glauben. Und das ist ja auch so ein bisschen am Ende, da kommt auch wieder diese Story, ja, man kann alles erreichen, wenn man dran glaubt. Und das spürt man auch von Anfang bis zum Ende, wie er so umtriebig ist, wie er da tatsächlich auch wie ein Getriebener mit Leidenschaft versucht, etwas zu kochen, was er ja eigentlich ja noch nie gegessen hat. Ne? Und als es dann auch so super ankommt beim Japaner, der dann auch sagt, so, also ich zeig dir jetzt, wie man richtig japanisch kocht, du machst das schon richtig gut, bringt dann auch plötzlich Zutaten mit und so weiter und so fort. Und dann steigert er sich und wird immer besser. Ja, und das fand ich einfach fantastisch. Und wie du sagst, die schauspielerische Leistung fand ich auch sehr gut. Man hat immer mitspüren und fühlen können, wie es ihm gerade so geht.
Ja, genau. Du hast viele Punkte beschrieben, auf die wir, glaube ich, gerne mal näher eingehen können. Genau, ich finde es auch spannend und faszinierend, dass es ja, wie du sagst, eine wahre Geschichte ist. Also da gab es tatsächlich diese Entwicklung und es gab diese Person, die es tatsächlich geschafft hat, aus sich heraus diese Kraft zu entwickeln, Dinge zu verändern oder eine Neuigkeit, eine Innovation in dieses System zu implementieren. Ich muss sagen, ich war ja erst 9, als die DDR untergegangen ist, verschwunden ist, war aber vorher ein paar Mal in der DDR, weil wir da Verwandte hatten und hatten da irgendwie auch so Briefkontakte oder so Austausch. Und klar, mit 9 hat man kein objektives Bild, was da passiert, aber so von dem, was ich mich so erinnere und wie ich auch Nachhinein noch immer wieder so über die DDR gelesen habe, auch wissenschaftlich, auch über Agrar- und Ernährungsstrukturen der DDR gelesen habe, da finde ich, ist das natürlich teilweise überspitzt, aber doch irgendwie sehr treffendes Bild. Also ich glaube, da steckt schon viel Wahres drin. Und ich würde nochmal, bevor wir auf diese Japan-Geschichte eingehen, nochmal, dass ich diese Grundierung seiner Herkunft oder der Ausgangslage besprechen, weil die ist zwar natürlich von den DDR-Strukturen geprägt, aber ich glaube, das ist so, wie man es auch in Westdeutschland in der Provinz vorfinden könnte, ja, oder hat vorfinden können. Nämlich da ist jemand, der betreibt einen Gasthof, ja, in zweiter Generation. Der Vater, sein Vater, der Großvater von Rolf Anschütz Sohn, kommt auch noch zeitweise drin vor, war ja auch schon Gastwirt und der beklagt ja noch, dass da in dem in der Verstaatlichungspolitik der DDR ihm der Gasthof ja quasi aus dem Privatbesitz weggenommen wurde und dann in Volkseigentum überführt wurde. Ja, der Vater, der Großvater, der schimpft darüber noch. Rolf Anschütz hat sich damit irgendwie so arrangiert. Aber es kommt während des Films auch nochmal an anderer Stelle raus. Er ist ja kein SED-Mitglied. Also er sagt einmal, da wird er mit Genosse angesprochen, da besteht er so darauf, er ist kein Genosse, er ist Herr Anschütz. Also da ist so ein bisschen so eine gewisse Distanz zum System drin, also zum politischen System. Und die erste Szene oder eine der ersten Szenen ist ja, dass er da in seinem Lokal, das gut besucht ist, Gäste bewirtet. Und er scheint schon, auch wenn er zu dem Zeitpunkt ja noch irgendwie keinerlei große Aufmerksamkeit erreicht hat und auch irgendwie nichts gekocht hat, was ja die Leute so mitreißt oder wo innovativ geworden ist, er scheint schon so doch eine gewisse Interesse am Kochen zu haben. Ja, ist nicht nur jemand, der kocht, weil er sonst nichts anderes kann, sondern er verfeinert schon so ein bisschen Speisen und er fragt dann auch seine Gäste, wie hat's geschmeckt? Und dann ist die Antwort der Gäste, ja, wir sind satt geworden. Also, was für eine Antwort, ja. Also, okay, und es wird gar nicht über Geschmack gesprochen, sondern nur, wie das der Sättigungseffekt ist angenommen. Und da fragt er nochmal so nach, ja, wie hat's denn geschmeckt? Und dann sagen die Gäste noch so, ja, wie immer. Und ja, okay, was hattet ihr denn? Ja, Würzfleisch und irgendwie Haxen oder sowas. Also, auch nichts Aufregendes. Und Rolf verdreht so ein bisschen die Augen. Und man merkt irgendwie, er würde schon gerne über Essen tiefergehend sprechen oder wieder nachdenken. Aber das Publikum ist eben so, dass er wartet nichts Besonderes. Er ist eigentlich mit Redundanzessern konfrontiert. Leuten, die immer das Gleiche essen wollen, den gleichen Geschmack erwarten und da keinerlei Varianz reinbringen wollen. Das Tolle ist ja, was hast du eben auch gesagt, er kocht ja nachher Gerichte, die er noch gar nicht selber gegessen hat. Und auch das wird ja am Anfang so thematisiert, dass er seinem Sohn, also dem Enkel, jeden Abend diese Tischlein-Deck-Dich-Geschichte vorliest oder erzählt und dass die so ein Ritual haben, dass die haben irgendwie so ein DDR-Kochbuch, Rezeptbuch, internationale Küche, stelle ich mir vor, wird das wahrscheinlich geheißen. Nachher erwähnt er ja auch, das ist ja extra von der DDR rausgegeben worden. Also, und da liest er, sein Sohn guckt irgendwie auf der Weltkarte, also sucht sich ein Land aus und er blättert dann in diesem Buch drin rum und sucht dann das passende Land mit dem entsprechenden Gericht dazu, mit dem Rezept, das da drin steht und liest das seinem Sohn vor und die beiden schwelgen in dem Moment schon so wie diese strukturelle Hörer bei Adorno, die nur die Partituren lesen müssen, um Musikstück zu hören. So haben wir es hier mit strukturellen Essern zu tun, ja, die nur das Rezept lesen müssen, ohne es konkret in der Hand zu haben und in einem Geschmack zu schwelgen. Und das finde ich irgendwie schon eine sehr schöne Szene, wo irgendwie klar wird, er ist da in diesem konservativen oder sehr traditionellen, wenig auf Innovationen, an Innovationen interessierten Essmilieu gefangen und hat aber gleichzeitig so schon mal also Ausbrüche, Ambitionen, darüber hinaus zu gehen. Aber es wird eben nicht beachtet und erfährt keine Resonanz. Und er selber weiß in dem Moment auch noch nicht den Ausstieg aus seinem Dilemma.
Ja, und ganz besonders finde ich das ja auch in der ersten, also in einer der ersten Szenen, wenn er da für diese 25 Jahre HO-Riege kocht und eine tolle Suppe kreiert, zuerst gar nicht sagen möchte, was da drin ist, aber jedem schmeckt es einfach wunderbar. Und er sagt einfach nur, als er gefragt wird, was ist da drin? Ja, er sagt jetzt nur MS. Ja, was soll denn das sein? Hoffentlich ja keine nichts, was krank macht. Nee, es ist eine Maikäfersuppe, so wie man sie früher gemacht hat, weil diese HO-Riege wollte natürlich klassisches, thüringisches, traditionelles Essen und diese Maikäfersuppe scheint ein traditionelles Rezept aus alten Tagen zu sein, wo man dann auch sehr wahrscheinlich schon mit Improvisation und Kreativität aus Mangel einfach agieren musste. Und plötzlich, als er das sagt, stehen alle auf, spucken aus, fahren mit dem Bus weg und ihm wurde dann natürlich schon direkt angedroht, also mein Lieber, jetzt hast du es versaut, du kriegst nie wieder irgendwie was Gescheites zugeteilt, weil du unsere Chefs hier aus Berlin vor den Kopf gestoßen hast. Da war dann entsprechend der Ortsgruppenleiter und der Kreisleiter, wie sie alle da heißen, eben die Genossen da und alle waren dann empört und man musste überlegen, was man mit diesem Anschütz macht, wie man den da jetzt bestraft und ja, währenddessen eben die Szene dann auch am Abend mit seinem Sohn und der Japan-Geschichte, dann kriegt er noch ein Buch mitgebracht über fremde Länder und fremde Sitten und da schlägt er natürlich auch nach und fängt dann eben an, diese Idee in seinem Kopf nimmt Form an, wird bildlich, wie auch diese Szene mit dem mit der Schneeflocke, die zur Mandelblüte wird, die dann letzten Endes so den letzten Ausschlag auch gibt, dass man einfach, ja, dass er sagt, ich will eine Welt erschaffen. Er will ja nicht nur japanisch kochen, sondern er erschafft ja eine komplette Welt in diesem kleinen, alten, runtergekommenen, vergammelten Festsaal, in dem sonst nichts mehr stattfindet. Er trägt alles zusammen, was er zusammentragen kann, guckt auf Fotografien eben in diesem Buch, wie was aussehen könnte, baut es nach, schneidet an Stühlen und Tischen eben die Beine ab, damit er da so eine japanische Atmosphäre schaffen kann und besorgt sich vom örtlichen Judo-Club dann auch, naja, halblegal die Kimonos oder die Kampfkleidung, färbt sie dann rot ein und verteilt sie eben da an diesem Abend, an dem ersten Abend an seine Freunde. Und dann merkt man eben, er will nicht nur japanisch kochen, sondern er will eine Welt schaffen, in der auch eine gewisse Gastfreundschaft vorhanden ist. Und man spürt einfach, dass er, egal allen Widerständen zu Trotz, voll mit dabei ist und versucht, wir haben es ja beide schon gesagt, er kennt den Geschmack gar nicht. Er versucht es einfach zu interpretieren. Und man muss ja auch sagen, seine ersten Gäste wissen ja auch nicht, wie es zu schmecken hat, aber es scheint ihnen zu schmecken. Klar fließt auch Alkohol und es wird richtig spaßig und so, aber er versucht einfach, diese Atmosphäre und dieses Gefühl zu schaffen und das kommt gut an, weil es plötzlich ein bisschen Freiheit in seinem Käfig ist. Er spricht ja nachher auch davon, dass das alles sein Käfig ist und er dadurch auch einfach dem Ganzen entfliehen kann. Und das finde ich einfach so eine tolle, starke Szene zu Beginn, als er da im Endeffekt alles imitiert, was er irgendwo gesehen hat, sich aneignet. Ja, das ist ja mittlerweile auch schon so ein Thema. Ja, was ist Aneignung und was ist tatsächlich irgendwie dann eine eigene Schaffenskraft und er macht's einfach und lebt dann da seinen Freunden einfach was vor. Die lassen sich mittreiben und es wird ja ein Erfolg, ne?
Ja, genau, es wird ein Erfolg. Und ja, du hast mit der Aneignung schon angesprochen. Also wir sehen ja aber auch, was passieren würde, wenn es nicht zu kulturellen Aneignungen kommt, käme. Ja, dann würde man eben in einer Art Kirchturm denken, in einer ewig gleichen Suppe, Kultursuppe versacken. Am Anfang, also es ist eben immer dieser Kontrast zu sehen, wo das Ganze startet. Also wie du sagst, es gibt diese HO-Feier, vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, für die Zuhörer, was HO ist. HO ist nämlich die Handelsorganisation der DDR. Das ist also eine Funktionärsorganisation, politisch durchstrukturiert, hierarchisch aufgebaut, die dafür sorgen soll, dass die Bevölkerung der DDR mit den alltäglichen Gütern versorgt wird. Und da gibt es keine freie Marktwirtschaft in dem Sinne, dass irgendwie Produzenten auf der Angebotsseite was auf den Markt werfen und dann gucken, ob da eine Nachfrage ist. Und wenn es die Nachfrage gibt, dann bleibt es. Und wenn nicht, dann verschwindet es wieder. Sondern es wird eher nach Plan vorgesortiert, vorgegeben, was verfügbar sein soll und zu welchen Preisen. Und das führt zum einen immer wieder zu Mangelsituationen, aber das kennen wir auch aus der Geschichte, an anderen Punkten zu skurrilen Situationen, zu Überschusssituationen. Es gab so Phasen in der DDR, da gab es auf einmal zu viele Eier, dann wurden ganz viele Rezepte zu Ei rausgegeben von den Politbüros, damit diese Eier irgendwie verbraten werden konnten oder verarbeitet werden konnten, weil jetzt eben gerade eine Eierüberproduktion bestand. Und diese HO, die trifft sich da in Suhl zu irgendeinem Regionalfest oder sowas, zum Jubiläum. Und das ist ja, wo wir jetzt über Stimmung sprechen, auch was die Japan-Küche am Ende anbelangt und die ja irgendwie auch hervorgerufen werden muss, das ist eben eine ganz andere Stimmung. Das ist eine verrauchte Hinterzimmer-Atmosphäre. Die Leute haben Partyhütchen auf, es ist alles, alle haben Sektgläser in der Hand, es wirkt alles extrem provinziell. Dieser HO-Lokal-Sheriff, der Hierarchie der HO relativ weit unten steht, aber immer noch ganz knapp über Rolf Anschütz und dafür zuständig ist, dass er die Sachen bekommt, die er kriegen muss oder eben verhindert, dass er die kriegt, wenn er zu gefährlich wird. Der kommt vorher zu Rolf noch in die Küche und sagt, also blamier mich bloß nicht. Ja, hier ist irgendwie die nächsten zwei Hierarchieebenen sind auch da bis nach Berlin irgendwie. Die Chefin ist da. Koch bloß etwas Gutes. Und was etwas Gutes ist, sagt er auch gleich, nämlich etwas, was von hier ist. Also nicht irgendwas Exotisches, sondern bitte, bitte etwas, das von hier ist. Ja, und der Rolf versichert das ja auch. Und dann sieht man auch an dieser Maikäfersuppe, dass natürlich aber auch nicht jede Neuerung, nicht jede Innovation gleich zum Erfolg führt, sondern man kann es eben mit der Innovation auch überreizen, ja, wenn die nicht anschlussfähig ist, weil dann sie schmeckt zwar allen rein gustatorisch, aber in dem Moment, wo irgendwie rauskommt, was es ist, ja, irgendwie Hüftspeck von Maikäferinnen, da ist ja klar, irgendwie das ist seit 100 Jahren in Thüringen oder war vor 100 Jahren Thüringer Gericht, aber jetzt kann man es nicht mehr essen, jetzt ist es irgendwie längst tabuisiert und dann wird der Chefin schlecht und daraufhin muss das irgendwie alles vom Plan genommen werden, eine große Krise ist da, ja, und dann heißt es irgendwie, Rolf, du kriegst keine Sachen mehr hier von uns so schnell. Ja, du hast uns da blamiert und sowas. Also es gibt diese Grundstimmung und dann gibt es eben die Inszenierung der neuen Stimmung. Es muss ein neues Setting gefunden werden. Und das Japanische, das wird sich am Laufe des Films rausstellen, ist zwar immer noch skurril anders, ja, und irgendwie eine krasse Variation, aber es ist nicht so abwegig wie die Maikäfer-Suppe, sondern es ist auf eine gewisse Art und Weise, auch weil noch andere Akteure, nämlich die japanischen Gäste oder auch die japanische Wirtschaft, an der die DDR auch interessiert ist, diese Küche stützt, ja, mit ihrem sozialen, kulturellen Kapital, ist sie dann etwas, was man nicht so einfach wieder verschwinden lassen kann. Und das finde ich, das greift auf, wie politisch man Essen auch denken kann und denken muss teilweise und wie auch Innovation in ein bestehendes System, das sehr starr sein kann, gelingt oder eben im Zweifel misslingt.
Ja, also du hast sehr spannende Aspekte gerade auch nochmal gesagt, das Thema Aneignung. Und es ist ja wirklich hier, es entsteht jetzt hier eine Form der kulinarischen Aneignung, die nicht aus irgendeiner Gier oder sowas heraus entsteht, sondern wirklich aus tiefstem Respekt davor, was da passiert. Und es geht auch nicht darum, in irgendeiner Art und Weise eigentlich Japan zu kopieren. Er geht ja seinen eigenen Weg, klar. Er orientiert sich aber er macht es natürlich mit dem, was vorhanden ist, gut. Am Anfang, als die HO merkt, was das für ein Ausmaß hat, dass das die Welt wahrnimmt. Ich meine, es war ja sogar ein bundesdeutscher Reporter vor Ort, live in der Tagesschau wurde berichtet. Und auch wenn es nicht so berichtet worden ist, wie man sich das gewünscht hat, aber es war ganz klar, man muss hier mit allem aufwarten, was geht. Also sind dort dann plötzlich die LKWs vorgefahren mit den Originalzutaten, mit den Original- und den besten Zutaten aus Japan, aus überall, um dann tatsächlich hier auch eine hohe Qualität zu bieten, damit jeder weiß, wer dort ist, dass es ja, ne, in der DDR funktioniert doch auch irgendwas. Das ist natürlich auch sehr hochpolitisch, weil plötzlich hat man alles in Bewegung gesetzt. Vorher wollte man ihn mundtot oder die Küche ausschalten quasi. Und dann hat man ihn aber voll gestützt, weil es politisch interessant war. Wie du gesagt hast, die in Richtung Japan sich öffnen. Und das spürt man, finde ich, auch. Wie am Anfang das Bild schon sehr grau ist. Und als es dann so anfängt mit diesem Thema Japan, wie das da so entsteht, die erste Feier, dann wird das alles etwas bunter, etwas fröhlicher. Und es ist eben, ich hatte es ja auch schon gesagt, so eine kleine Flucht. Es geht mehr nicht nur ums Essen, sondern mehr, es ist mehr als Nahrung. Es ist eben diese Flucht, die da plötzlich jeder hat. Und natürlich auch Fremdes entdecken, um einfach mal dem Alltag, dem grauen Alltag zu entfliehen. Und es wird einfach plötzlich, diese DDR wirkt dann nicht mehr so grau und verschlossen, sondern tatsächlich plötzlich ganz offen. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend, wie auch immer wieder diese Politik hin und her schwankt. Und das, finde ich, ist auch nicht übertrieben, klar, vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es genau so war. Zuerst sagt man nein, dann sagen alle nein. Und dann sagt natürlich der Chef plötzlich, oder die Chefin in dem Fall, also das müssen wir stützen, natürlich müssen wir das stützen. Ja, was hast du vorher gesagt, dass wir das nicht stützen müssen und so weiter und so fort. Also man spürt einfach, wie plötzlich so eine eingefahrene Welt in sich, sowohl jetzt vor Ort in Suhl, aber auch natürlich in der gesamten DDR, sich plötzlich verändert und sich ein kleines Stück öffnet von zu dem, was man ja eigentlich gar nicht möchte. Ne? Das ist auch so diese Szene am Ende, fast am Ende, bevor er da nach Japan reist oder geschickt wird, weil es ja auch immer ganz wichtig ist. Er kriegt eine Einladung. Nein, das geht nicht. Wir senden ihn. Wir entsenden ihn als Diplomat. Und natürlich kriegt er vorher noch in der DDR einen Orden, weil natürlich in Japan soll er einen Orden kriegen. Und der muss größer sein als der in Japan und so weiter und so fort. Also da merkt man auch, ja, wie mit welcher Macht die DDR sich versucht, immer dem entgegenzustimmen, dass sie da so klein sind und nichts, ja, als nichts wahrgenommen werden. Und ja, fahren da immer ganz groß auf. Und wie gesagt, bevor es nach Japan geht, haben sie ja tatsächlich im örtlichen Schwimmbad oder was es ist, im Endeffekt so ein Onsenbad aufgemacht. Und es ist scheinbar so, ich habe mich jetzt tatsächlich noch nicht damit beschäftigt, aber ich will es auch mal noch nachlesen, dass man sich zuerst, bevor man dann zur Tafel geht, zum Essen schreitet, in Japan tatsächlich sich scheinbar in so einem Onsenbad niederlässt, sich wäscht, den Dreck abwäscht und dann tatsächlich im Kimono zum Essen schreitet. Wenn das dem so ist, also das müsste ich mal nochmal nachlesen, dann haben sie das natürlich da auch inszeniert. Rolf Anschütz erscheint mit Licht und Trommeln mit seiner mittlerweile dann auch mehreren Köchen an der Seite und zelebriert das Ganze. Vorne in diesem Pool sitzen alle nackt beieinander, von der Chefin aus Berlin über Westdeutsche, die da irgendwie eingeladen werden. Ja, also es geht halt auch da sehr stark um das, was du gesagt hast, um das Politische. Die Stasi ist natürlich auch sicherlich mitten dabei. Also man merkt, dass eben Essen plötzlich ein Politikum wird und man sich gar nicht mehr dagegen wehren kann, dass da so ein Kauz aus seiner Idee plötzlich eine kleine Bewegung geformt hat. Das sieht man ja auch, dass dann 2 Millionen Menschen bis zum Ende der Wende dann doch dort essen waren. Also man merkt ja, das setzt plötzlich etwas frei und es bewegt sich was.
Ja, auf jeden Fall, es bewegt sich ziemlich viel. Wobei die Bewegung muss da eben reingebracht werden. Das ist das Interessante, dass es so ein starres System ist. Es gibt ja diesen einen Satz, wenn die Entscheidungsträger zufrieden sind, dann funktioniert auch die Lieferkette. Das ist so ein, ich muss ja schon lachen, aber es stimmt wahrscheinlich. Also es ist eben er kommt nur an die Dinge dran, wenn er eben diejenigen, die zu entscheiden haben, auch bedient mit ihren Ambitionen, die sie in dem Essen sehen. Und das zeigt auch dieser Film, dass Essen so in so vielen Funktionssystemen der Gesellschaft auf eigene Art und Weise in Anspruch genommen wird. Also es geht zum einen um den Geschmack. Also Rolf Anschütz möchte gerne schmackhaft kochen und möchte, dass das gewürdigt wird. Dann geht es um Politik. Also Essen wird dazu benutzt, um Bündnisse zu schmieden. Oder es muss immer darauf geachtet werden, dass da nicht irgendwelchen konterrevolutionären Entwicklungen Vorschub geleistet wird. Das ist ja der erste Impuls irgendwie. Der kocht japanisches Essen, als wenn es chinesisch wäre, dann wäre es ja noch in Ordnung. Aber ausgerechnet Japan, das ist ja Turbo-Kapitalismus. So. Aber dann will man die Mazdas haben aus Japan, gerne günstig. Ja, also das ist schwierig zu bewerten, aber genau, es muss in diesem politischen System auch immer wieder so geframed werden. Wie du auch sagst irgendwie, er kann dann als Koch nicht eingeladen werden, er muss delegiert werden. All solche Dinge passieren da. Aber auch irgendwie so Status. Also für Rolf ist es ja auch ein bisschen durch die Tragik, die in dem Film mit drin ist, wird es ja dann eben zu einem persönlichen Erfolg auch. Und natürlich ist es auch schmeichelhaft für Rolf Anschütz, dass er da diese Aufmerksamkeit bekommt. Auch wenn ihn das zeitweise stark überfordert. Aber klar, er ist dann auf einmal wichtig und sowas. Und seine Familie geht ja daran zugrunde an dem Erfolg, den er hat auf kulinarischer Ebene. Also genau, dann ist es ein wirtschaftlicher Faktor, dass das Essen, ja, die ganze Setting, so wo kriegt er welche Dinge her? Am Anfang muss er noch, ich glaube, Würste tauscht er da gegen ein, damit er so Trommelsticks gebaut bekommt, die er dann als Essstäbchen gibt. Für die Maikäfer hat er ja auch schon mal wie einen ganzen Satz Winterreifen abgegeben, dann wurde das nicht gewürdigt. Also nachher kann er das dann beschweren sich ja seine Freunde, dass er, die dann in dem Suhl aktiv sind, dass er da die Produktion für all die Dinge, die er braucht, schon irgendwelche größeren volkseigenen Betriebe ausgelagert hat und nicht mehr bei ihnen dann gegen Kleinigkeiten Tauschhandel betreibt. Also das ist irgendwie, da steckt so viel drin in diesem Film. Und genau, gleichzeitig öffnet er diese Welt, über diese kulturelle Aneignung, über diese kulturelle Adaption, eröffnet er so eine Fantasie, einen Raum der Fantasie, könnte man sagen, der kulinarischen Fantasie. Also es ist natürlich klar, es ist eben nicht Japan, was da ist. Das kommt ja auch am Ende des Films so raus. Also Japan ist eben krass anders als das, was er aus seinen Vorstellungen imaginiert. Aber er bemüht sich, dem Original nahe zu kommen oder Dinge rauszuziehen, die er für passend hält, und sucht ja auch den kulturellen Austausch und lässt sich auch inspirieren von eben Japanern, also von die selber sich dann da einbringen, ja, und den Austausch suchen. Und auch das, finde ich, das zeigt eigentlich, wie gegenseitige fruchtbare kulturelle Aneignung funktioniert. Also man gibt etwas rein, man fängt doch nicht an zu sagen, wo das musst du aber so anders machen und das stimmt jetzt aber nicht, sondern es wird eben geguckt, was ist denn schon da, was hast du denn schon mitgebracht und was könnte man jetzt irgendwie noch verbessern. Dann wird ihm dieser Ostsoße, kriegt dann Sojasoße mitgebracht oder andere richtigen Sake kann er trinken und nicht mehr wie muss er nicht mehr den Thüringer Wein verpanschen und den als Sake ausgeben. Und auf der anderen Seite wollen die Japaner aber auch eine Inspiration haben aus der deutsch-thüringerischen Küche, ohne jetzt gleich da authentische Thüringer zu sein, sondern auch da sieht man, und ich finde, das kann man auch in der realen Welt, ja, also in der empirisch beobachtbaren Welt jenseits der Fiktion erkennen, dass natürlich auch, wenn Asiaten oder Amerikaner Deutschland, die deutsche Kultur aus Deutschland, Esskultur, Trinkkultur adaptieren, das ist ganz stark immer eine Verengung auf bestimmte Dinge. Und im Film hier ist es natürlich, es wird dann wie immer dieses Wolfgang Goethe Gedicht gesungen, Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden, und dann will dann irgendwie Rouladen haben, ja, also das Sushi aus Thüringen sozusagen. Und so funktioniert so gegenseitige Inspiration. Das finde ich, genau, es gibt Fantasien über andere Kulturen und in die kann man sich auch mal fallen lassen, ohne zu behaupten, man ist das dann. Ja, man ist dann kein Japaner, aber man interessiert sich für die Kultur und kann die auch erleben und erschmecken.
Ja, er interessiert sich ja sehr stark für die Kultur für die Geschichte, natürlich halt aus dem Buch, ne? Keine Ahnung, wie alt dieses Buch auch war, als er das gelesen hat. Und du hast es ja auch kurz erwähnt und beschrieben. Er hat eigentlich einen Kulturschock, als er dann da in Japan landet, auf dem Flughafen. Alles nur japanische Schriftzeichen, viele Menschen, alles laut. Er findet sich gar nicht zurecht. Und eben dann findet er den Weg, weil plötzlich eben dieses deutsche Volkslied gesungen wird. Er da begrüßt wird von einer kleinen Delegation und auch von seinem, ich möchte sagen, Freund, das ist der Japaner, dessen Name ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, der als erstes dort im Lokal plötzlich aufgetaucht ist, weil er bei einem Austauschprogramm an einer Universität in der DDR teilgenommen hat und eben dann gehört hat oder durch diesen Zeitungsbericht mitbekommen hat, dass es da was Japanisches gibt. Und er, dann war er ja der erste Japaner und da entspinnt sich eben auch so eine Freundschaft. Und er wird da begrüßt, wird dann ja durch Japan und durch verschiedene Dinge geleitet. Eben, ich habe es ja schon eingangs auch erwähnt, dass er dann tatsächlich auch einen Zusammenbruch erleidet, weil das einfach alles zu viel ist. In seiner kleinen, heilen, thüringischen, japanischen Welt ist das einfach eine Überfrachtung, die er da erfährt, ne? Weil es einfach Turbokapitalismus ist. Ja, und auch das ist ja nicht nur durchaus hier ein Thema von Rolf Anschütz, sondern es ist ja auch schon auch so gewesen, dass viele aus Ostdeutschland tatsächlich zuerst mal überfordert waren, als sie plötzlich im Supermarkt standen. Also das weiß ich von Bekannten, von Freunden, die das auch erzählt haben, die dann ganz überrascht waren. Es gibt nicht mehr nur zwei Joghurts, sondern es gibt 20 verschiedene Joghurts. Was soll ich denn jetzt nehmen? Welcher ist denn jetzt gut? Das, was ich gelernt habe, ist plötzlich gar nicht mehr, oder das, was ich jahrelang gemacht habe, gilt jetzt plötzlich gar nicht mehr. Ich muss mich komplett umstellen. Und so ging es eben auch Rolf Anschütz, der da so ein traditionelles Japan vor sich hatte, mit Geishas, mit Teezeremonie, mit den alltäglichen Riten. Und da war das halt, ja, eine Megacity, ja, eine Megacity, hektisch, laut, voll mit Farben und Glitzer und Leuchtreklamen. Und das überfordert ihn total. Und er merkt dann schon so, er will eigentlich zurück, aber er liegt ja im Krankenhaus und da kriegt er plötzlich auch die Botschaft, ja, also dein Rückreise, dein Flug, der ist erstmal gecancelt worden. Du hast keine Einreisegenehmigung in die DDR. Du kriegst die aktuell nicht. Und da ist er ganz überrascht und aber auch gleich schockiert und sagt, das muss eine Verwechslung sein. Das kann nicht sein, dass ich nicht nochmal zurück in die DDR darf. Und da fällt ja auch der Begriff ja in so seinen engen Käfig und in seine Welt. Und er spürt dann plötzlich, was er jetzt, nachdem er diese Weite, dieses Neue, was er sich eigentlich ja adaptiert hat, geschaffen hat in seiner Heimat, plötzlich, wo er plötzlich spürt, oh nee, das ist mir jetzt irgendwie zu groß, zu weit. Ich will lieber wieder zurück in die Welt, die ich mir da geschaffen habe. Ich will zurück in meine Heimat. Und da spürt er eben das, du hast die Szene auch gerade erwähnt, als er noch einmal für die Japaner kochen soll, wollen die natürlich eben nichts Japanisches, sondern sie wollen von ihm die Thüringer Küche und Rouladen, Rouladen, Rouladen. Und er macht Rouladen. Und in dem Moment, als er da so am Tisch sitzt und in diese Gesichter schaut, die da ja vergnügt diese Rouladen essen, da spürt er einfach auch wieder, ja, mir fehlt meine Heimat. Und das ist auch natürlich sowas, so weit und so groß die Welt ist und so exotisch das Essen, wenn dann plötzlich wieder irgendwie sowas Vertrautes, Dampfendes auf dem Tisch steht, dann hat man plötzlich auch wieder so ein Gefühl, was egal wo es ist, nach Heimat. Also das geht mir auch so. Ich komme ja aus dem Saarland und wenn man dann saarländische Küche isst, ist es immer was Schönes, egal wo das ist. Oder auch umgekehrt, wenn man den saarländischen Dialekt irgendwo hört und Saarländer trifft man bekanntlich überall auf der Welt. Das ist tatsächlich so, wenn man dann Vertrautes hört, dann fühlt man sich gleich wieder irgendwie nicht mehr so verlassen und verloren, sondern man hat plötzlich was, wo man anknüpfen kann. Und das ist, finde ich, auch in dieser Szene, wo er merkt, ja, das Weite war jetzt schön, aber ich will unbedingt jetzt wieder zurück. Und er hat es ja kurzzeitig auch verloren. Er durfte einfach nicht zurück. Und das hat es, glaube ich, noch stärker in ihm glühen lassen, dass er einfach wieder heim wollte.
Ja, genau. Die Frage, was ist Heimat und was ist exotisch und wo taucht was auf? Die fand ich auch, kam in dem Film immer wieder durch. Und ich muss für mich sagen, ich habe sogar zeitweise das Gefühl gehabt oder die Überlegung trieb mich um, was ist denn hier eigentlich für mich sozusagen an diesem Film, das Exotische und was so Heimat? Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt wieder aus Thüringen, auch wenn wir dann da verwandt hatten im Osten, aber ich komme da keineswegs her selber. Japan ist jetzt auch natürlich nicht meine Präferenzkultur. Aber ich muss ja für mich sagen, ich war öfter in meinem Leben japanisch essen und habe mehr japanische Gerichte gegessen, ja, und bin damit konfrontiert worden, als das, was mir in dem Film so als Thüringer Regionalküche präsentiert wird. Und da dachte ich irgendwie, das ist irgendwie für mich eigentlich das exotischere Essen heutzutage. Also mir ist irgendwie klar, in der Geschichte geht es in Japan, die Öffnung der Kultur, aber ich musste tatsächlich nachgucken jetzt, als wir für diesen Film nochmal geguckt haben, für dieses unser Gespräch jetzt, was ist eigentlich Würzfleisch? Ich habe das immer so hingenommen, aber ich kenne das gar nicht. Und was ich auch, Thüringer Aschklöße, also es sagt mir nichts. Ich kann mich nicht erinnern, das jemals probiert zu haben. Und inzwischen würde ich fast gerne mal original thüringisch essen gehen. Vielleicht finde ich einen Japaner hier in der Gegend, der sich thüringerisch verkleidet und mir mal so einen Waffenschmied oder so eine HO-Party organisiert, wo es dann diese spezifischen Köstlichkeiten gibt. Also interessant, dass das so aus der Welt so verschwunden ist und dass das, obwohl es ja Thüringen hier auch gerade von zu Kassel gar nicht so weit weg ist, für mich klingt das unglaublich fern, irgendwie zeitlich fern, speisentechnisch fern. Das ist richtig was Exotisches, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite, die exotischste Situation in dem Film, würde ich natürlich sagen, ist dieses Essen, das er für die HO-Vorsitzende und den bayerischen Adjutanten von Franz Josef Strauß da veranstaltet. Also wenn ich mir vorstelle, also ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben, jemals eine offizielle Mahlzeit, sonst so keine Mahlzeitsituation gab, wo ich mit vielen unbekannten, wichtigen Leuten nackt im Bad gesessen habe und erstmal einen Schnaps getrunken habe und mir dann in einem Bademantel quasi fremdes Essen nehmen. Also allein das muss ja so eine spezielle Mahlzeitsituation sein. Verrückt, dass das in dem Film thematisiert mal aufgeworfen wird.
Ja, total. Aber es ist auch sehr interessant, was du jetzt gerade nochmal aufgebracht hast, die Heimatküche oder die traditionelle deutsche Küche, ne? Also das ist ja auch immer so ein Thema, was ist jetzt überhaupt so Regionalküche? Gibt's die überhaupt noch? Manche Regionen halten die ihre Regionalküche tatsächlich auch noch hoch. Natürlich ist es auch bedingt dadurch, dass es entsprechenden Gastronomiesterben gibt und gab, dass teilweise eben genau diese Küche einfach auch verschwunden ist, ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Einwanderern, sowohl jetzt geflüchtete Deutsche, aber natürlich dann auch später entsprechend Gastarbeiter, die ihre Kultur, ihre Speisen, ihr Essen mit nach Deutschland gebracht haben, hat das ja plötzlich auch Deutschland so eine Vielfalt gegeben. Vorher, ich sag auch immer, ja, wir können ja froh sein, dass wir irgendwann mal die Kartoffel nach Deutschland gekriegt haben. Das war ja schon viel, viel früher. Ansonsten würden wir immer noch irgendwie einen Getreidebrei essen und sonst nichts anderes. Doch noch ein paar Nudeln oder sowas. Das hätten wir vielleicht auch noch hingekriegt. Aber ohne die Kartoffel, die irgendwann mal eingewandert ist, hätten wir in Deutschland plötzlich das, was man mit Deutschland so verbindet, ja überhaupt nie gehabt. Ja, und das hat sich natürlich stärker etabliert, gerade so in den Wirtschaftswunderjahren, ne, da wollte man exotisch essen. Und das spiegelt sich natürlich auch plötzlich in der Küche wieder. Das viel zitierte Toast Hawaii von Wilmeroth, der dann hier zeigt, ja, ne, mit einfachen Zutaten bis dann das Exotische eben, die Ananas aus der Dose und dann noch diese gezuckerte Cocktailkirsche, die oben drauf kommt. Ja, das ist dann schon Exotik, aber ein Toastbrot und eine Scheibe Schinken und so etwas Käse, das kennt man natürlich. Das wird dann aber auch tatsächlich so eine ganz normale Schinken-Käsestulle, sage ich jetzt mal, wird plötzlich internationalisiert. Und nach nimmt ja einfach auch dadurch das, was in der Küche passiert, Hausfrauenarbeit abgenommen werden soll durch schnelle Fixprodukte, durch Fertiggerichte und so weiter, nimmt natürlich auch einfach dieses traditionelle Kochen ab. Ne? Die Gerichte gehen eigentlich fast verloren, und wenn man mal so 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 10 Generationen weiterdenkt, was ist dann plötzlich noch deutsche Regionalküche? Hat die sich dann auch verändert? Hat die sich angepasst? Und das, finde ich, hast du jetzt auch nochmal richtig aufgeworfen. Ne? Das Exotischste in dem Film ist tatsächlich das, was man eigentlich fast nirgendwo mehr an einer Ecke, außer man weiß wo, wo es dann auch gut ist, ja, und original und so, wie es dann Oma gekocht hätte, man findet es einfach gar nicht mehr. Und das ist tatsächlich das Exotischste. Vielen Dank nochmal für diesen Einwurf, weil das ist mir dann auch, als du das so sagtest, stimmt. Eigentlich ist das Exotische, weil Sushi gibt's ja mittlerweile in jedem Supermarkt schon vorgefertigt oder frisch gefertigt, ja. Also das ist ja nichts mehr Exotisches, zumindest für unsere Generation. Meine Mutter sieht das etwas anders. Der habe ich das auch mal schmackhaft gemacht. Und da hat sie gesagt, was soll ich mit diesem rohen Fisch? Also von daher, ist immer so die Sichtweise und der Blickwinkel. Aber es ist völlig richtig, wie du sagst, das, was man so eigentlich mit den Regionen verbindet, verschwindet immer mehr, und dafür steht dann irgendwie was ganz anderes auf der Tagesordnung oder beziehungsweise auf der Menükarte.
Ja, so leitet uns der Film eigentlich an, auch über unser eigenes Redundanzessen nachzudenken. Also wir lachen zwar über die HO-Leute oder in der Provinz damals, die wir in dem Film vorgeführt bekommen. Aber für uns sollte es vielleicht auch der Anreiz sein, irgendwie zu gucken, ob nicht dieses Fast-Food-Sushi, das wir im Supermarkt bekommen, oder was wir da alles an Fertigsuppen kriegen oder was wir eben jeden Tag essen, ja, weil einfach weil wir es gewohnt sind und irgendwie keinen Bock haben, jetzt irgendwas Neues auszuprobieren, dass das eben auch für uns zur Redundanz geworden ist. Ja? Also was wir so als Abwechslung verkauft bekommen, aber uns selber auch einbilden vielleicht, das sei irgendwie anders, ja, ist dann doch irgendwie etwas, was alltäglich ist, ja, also es ist das alltägliche Anderssein, das ist dann doch kein anderes mehr, also genau, so sollte man doch irgendwie, und auch dafür schärft dann tatsächlich der Film den Blick, immer wieder gucken, was kann man eigentlich noch für Neuerungen mit reinbringen, wie kann man auch das Schmecken wieder auf den Speiseplan seines eigenen Alltags bringen und nochmal schauen, welche, ja, wunderlichen Dinge man vielleicht entdeckt. Und auch vielleicht nicht mit zu viel Realismus destruktiv da rangehen, wenn jemand anderes mal was ausprobiert. Also das ist auch diese Szene, wo er zum ersten Mal für seine Freunde japanisch kocht, und dann kommt seine Frau dazu, und die ist gar nicht davon angetan, dass Rolf da solche Ambitionen entwickelt. Also es gibt ja diesen tollen Spruch, ich habe den heute schon mal, da muss ich so drüber lachen, per WhatsApp geschickt. Ja, also Rolf Altschutz sagt, ich koche für den Weltfrieden, und seine Frau sagt, wie wär's denn, wenn du mal für den häuslichen Frieden kochst? Und sie ist da sehr skeptisch, und die hatte sich auch ein gewisses, sie hatten auch ein Küchenverständnis, auch ein Geschmacksverständnis, muss man sagen. Das kommt auch raus in der Szene. Sie dekonstruiert alles, ja, entlarvt alles, was er sich da an Inszenierung ausgedacht hat. Sie merkt sofort, aha, dieser Sake, das ist irgendwie der Wein, der thüringische Landwein, was ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber sie kann es erkennen. Die Sake-Gläser, ach, das sind meine Eierbecher und so weiter, ja. Und es knirscht halt, weil sie die ganze Zeit, klar, sie sagt, was nicht stimmt und was hier wie gefaked ist, ja, diese Zaubertricks deckt sie auf, aber es ist halt irgendwie auch unangenehm, ja, weil er gibt sich wirklich Mühe, macht das verhältnismäßig professionell, also er bringt eben neue Geschmäcker, neue Ideen, Fantasien hervor, und wenn das jemand macht, dann sollte man eben nicht versuchen, dauernd aufzudecken, was nicht stimmt, sondern gucken, wie kann man damit auch konstruktiv weiterarbeiten, wobei sie natürlich, wie auch rauskommt, eigene berechtigte Bedenken hat, weil sie merkt, das gefährdet ihr Familienleben, wenn er da zum DDR-Star-Koch natürlich wird.
Ja, daran scheitert ja auch die Ehe tatsächlich. Letzten Endes, du hattest es ja auch schon erwähnt. Und das ist irgendwie schon auch so ein bisschen eine tragische Figur, der Rolf. Er erreicht das, was er sich wünscht, aber ist eigentlich außer mit seinen Gästen nachher ganz allein. Seine Frau ist weg, sein Sohn ist weg, der übrigens die Erzählstimme des Filmes ist. Ja, das vielleicht auch noch dazu gesagt. Und seine Freunde, du hast es eben auch erzählt, sagen, ja, du hast ja gar keine Zeit mehr für uns und was soll das, ne? Du hast die Aufträge schon längst an andere vergeben und das nehme ich dir übel und ja, verschwind doch hier in dein Sushi-Tempel und so. Also er ist nachher tatsächlich trotz des Erfolgs eigentlich ein einsamer Mensch, ja, sogar diese erste Geisha, die Aushilfe im Gasthof, da entspannt sich ja auch so zumindest ein leichtes Knistern, die versetzt ihn aber dann eben mit dem bayerischen Franz Josef Strauß Adjutanten und setzt sich bei der nächsten Gelegenheit in den Westen ab und dann hat er plötzlich da so eine neue Geisha, da ist er gar nicht glücklich und man sieht ihm das auch an, dass er ja total traurig und enttäuscht ist, dass er da so versetzt und verlassen worden ist. Also von daher, er kämpft wirklich, ich wiederhole mich, gegen alle Widrigkeiten, nur um da so ein Bild zu erstellen, um eine Welt aufzubauen, die er im Endeffekt ja total inszeniert. Und das hat für mich auch so eine Frage, ne? Gerade auch nochmal passend zu dem, was du aufgeworfen hast mit der Heimatküche, mit der Regionalküche. Wenn man Dinge nachkocht, was er jetzt auch macht, ne? Man kocht meistens ja exotische, vielleicht auch leicht komplizierte Gerichte nach. Aber ich würde jetzt nicht direkt auf die Idee kommen, ich probiere jetzt mal das thüringische Würzfleisch aus, sondern es muss vielleicht eher das Wassermelonen-Carpaccio mit irgendeiner blauen Garnele oder sowas sein, aber nicht das einfache thüringische Würzfleisch mit Klößen. Ja, und auch das stellt ja einen vor viele Herausforderungen. Wie kriege ich selbst Klöße hin, ohne fertigen Teig zu nehmen? Wie würze ich das Würzfleisch? Wie muss ich das überhaupt verarbeiten? Etc. pp. Das hat ja genauso einen Anspruch wie ein ganz exotisches, kompliziertes oder was auch immer Gericht. Aber es liegt einfach tatsächlich irgendwie fern, ne? Und ich habe mich auch gerade gefragt, ich wüsste ja genauso wenig, wie wenn ich jetzt irgendwas Exotisches nachkoche, wie es schmecken muss. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ein Würzfleisch schmecken muss. Aber gibt's so etwas wie eine kulinarische Intuition, dass ich mir vorstellen kann, wie es schmeckt und ich krieg's dann auch hin, dass es jemand sagen würde, der es kennt. Oh, das schmeckt. Brauche ich das auch überhaupt, dass jemand sagt, wie in der Szene der Japaner, der dann begeistert war, brauche ich das überhaupt oder reicht's mir eigentlich aus, dass ich froh bin mit dem, was ich da geschaffen habe, weil das enttäuscht ihn ja schon, dass seine Frau da so kritisch unterwegs ist und die Freunde, ja, spannend, interessant und dann, wie gesagt, dieser Ritterschlag vom Japaner, der begeistert ist, dass er ja dann eben auch die erste Delegation anschleppt und so. Aber gibt es tatsächlich so eine kulinarische Intuition? Wie siehst du das, Daniel?
Ich weiß es natürlich nicht, bin ja nur noch kein Koch in dem Sinne, sondern so ein Hobby-Koch. Und ich würde vermuten, dass wir beide uns auch so ein Bild, wie wir es jetzt tun, von der Regionalküche hervorrufen, imaginieren und rumprobieren würden. Dann schauen würden, ob es auch mit unserem eigenen Geschmack, das ist irgendwie auch ganz wichtig, anschlussfähig ist. Ja, also ob wir das Gefühl haben, da kommen wir auch selber mit zurecht, mit dem, was wir da produzieren. Und nicht, dass wir eben am Ende damit überfordert sind, was man vielleicht in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren in Thüringen gegessen hat. Vielleicht ist das irgendwie so abwegig, dass wir genau denken, oh, das, vielleicht ist da so viel Fett dran, ja, oder was weiß ich, so viel Zucker oder so viel Rotwein oder Thüringer Wein drin, dass wir das gar nicht mehr verzehren würden. Wir würden uns wahrscheinlich auch daran tasten, mit dem, was wir an Intuition mitbringen. Und am Ende könnten wir mit anderen Original-Thüringern, die die Tradition noch am Leben erhalten, die vielleicht von ihren Großmüttern, Großvätern das gelernt haben, abgleichen, wie nah wir da dran sind. Und dann ist die Frage, ob wir dann, wenn wir in Thüringen sind, damit nicht auch so überfordert wären, wie Rolf Anschütz, als er in Japan ist und diesen rohen Fisch essen muss, weil er zwar sagt, er möchte genauso behandelt werden wie alle anderen auch und das dann verzehrt, aber irgendwie ist es klar, das ist echt so eine Grenzerfahrung für ihn schon wieder, ja, weil dann die japanische Küche und wahrscheinlich auch die japanische Hochküche nochmal ein ganz anderes Level von der Handwerkskunst, auch von der Geschmacksart wahrscheinlich darstellt.
Ja, total, ne? Vielleicht auch nochmal anders gefragt, muss man ein Gericht gegessen haben, kennen, um es überhaupt gut zu machen, ne? Weil viele der Gerichte, die ich in meinem Leben gekocht habe, habe ich einfach nachgekocht, ja? Oder ich habe vielleicht auch mal selbst experimentiert, das ist ja was anderes. Da geht's ja sowieso nochmal in eine eigene Kreation. Aber ich meine, es gibt ja so viele Kochbücher, man kocht Gerichte nach, weiß natürlich auch gar nicht, wie das geschmeckt hat, was als Original im Kochbuch abgedruckt ist. Oder ne, wie schmeckt eigentlich ein Original? Das ist ja das ganz großes Thema. Die Carbonara-Polizei stellt sich schon bereit, wenn man Carbonara sagt. Was ist denn jetzt eine Original-Carbonara und wie hat die zu schmecken? Ne? Oder ist es erlaubt, dass ich einfach Sahne dran mache, weil ich denke, das schmeckt mir besser? Ne? Also auch da ist ja immer so eine Frage, muss ich A, das gegessen haben oder darf ich das Rezept, das Originalrezept auch anpassen und verändern, ohne dass gleich irgendwie jemand ums Eck kommt und sagt, das ist nicht das Original, da darf keine Sahne rein. Ne? Und ich für mich habe natürlich auch schon viel in meinem Leben gegessen, viel in der Sterneküche, viel in der gehobenen Küche, aber auch sehr viel traditionelle deutsche Küche. Ich war in Stuttgart bei Slow Food im Gastrotester, also in dem Genusstester. Team mit dabei, das ist ja so ein Genussführerbuch, das Slow Food jedes Jahr rausgibt und man probiert sich eigentlich, also das ist, sagen wir so, das muss man auch so sehen, es ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. In Stuttgart haben wir uns schon sehr stark auf württembergische Küche bezogen. Das heißt also, wir haben da jetzt keinen Italiener besucht, der vielleicht trotzdem auch nach den Slowfood-Kriterien sauber, fair und nachhaltig regional gekocht hat, sondern wir haben uns bewusst auf die regionale Küche auch gestürzt. Und finde ich auch immer sehr interessant. Ja, da gibt's natürlich vieles, was okay ist, ne? Aber es gibt auch vieles, was nicht so gut schmeckt, was aber eigentlich alles diese Gerichte dann auch gleich hat. Und ich habe, wie gesagt, schon sehr vieles probiert in unterschiedlichen Nuancen. Und nichtsdestotrotz traue ich mich auch immer wieder an Dinge ran, wo ich gar nicht weiß, wie es schmeckt. Zählt's eigentlich genau das, was du sagst. Es muss dir dann schmecken oder vielleicht, wenn dann auch noch Gäste da sind, dass die Gäste natürlich auch zufrieden sind. Das ist natürlich immer der Wunsch eines Gastgebers, ähnlich wie das ja bei Rolf ist, der da schon immer gespannt wartet, ob es dann tatsächlich allen auch geschmeckt hat. Ne? Wie reagieren sowohl jetzt die Thüringer Gäste, die da in Scharen 2 Jahre auf einen Termin warten mussten, oder aber auch, wie reagieren die Japaner, wie reagieren die Parteibonzen, ne? Also er ist immer wieder gespannt, wie so eine Reaktion ausfällt. Und so geht's mir natürlich auch, wenn ich Gäste bekoche mit Dingen, die ich vielleicht noch nicht so oft gemacht habe und neu ausprobiere oder auch eigene Kreation auf den Teller bringe. Da ist man natürlich immer gespannt und möchte am liebsten natürlich ein Lob haben, ne? Aber es geht ja eigentlich auch, das hatten wir ja in unserer letzten Folge, schon auch sehr stark um die Geselligkeit und die Gastfreundschaft und die Zusammenkunft einfach. Und das spürt man auch hier. Die Zähne im Pool ist ja auch sowas. Du sagtest, ich habe es auch noch nie erlebt, dass man da vorm Essen irgendwie mit 20 fremden Menschen nackt in den Pool steigt, einen Schnaps trinkt und dann nachher im Kimono-Bademantel irgendwie zu Tisch sitzt und dann Sushi isst. Also man spürt einfach auch, dass trotzdem ja durch sowas auch immer nochmal eine spezielle Stimmung geschaffen wird und eine Situation. Und ja, deswegen sage ich, ich denke, man muss es nicht unbedingt gegessen haben, um nochmal da zurückzukommen, sondern man muss einfach so eine eigene Vorstellung haben, wie es schmecken sollte, könnte.
Ja, auf jeden Fall. Bevor wir zum Ende kommen, tatsächlich das Hauptessen, dass er in dem Film kocht, aus Japanisch, ist ja, aber wir sagen zum Beispiel Sushi, das ist natürlich auch witzig, dass wir das die ganze Zeit so benennen, aber es ist ja Sukiyaki oder nicht wahr, es ist der richtige Ausdruck, also auch nochmal ein Gericht, das tatsächlich nochmal ein bisschen spezieller ist als Sushi, was eben nicht so in unserem Alltag mit drin ist, sondern auch, wo wir noch weniger, also für mich gilt das zumindest, wissen, wie es eigentlich im Original schmeckt oder wo wir weniger Vergleichsmöglichkeiten haben, weil es auch ja, dass ich in meinem Alltag noch so ein bisschen so eine geheimnisvolle Atmosphäre mitbringt oder geheimnisvolles Geschmacksbild besitzt, das ich gar nicht so richtig zuordnen kann. Ja, ansonsten würde ich dir auch zustimmen. Also Rolf ist auf jeden Fall immer auch Gastronom. Also er ist nicht nur Koch, sondern er ist auf jeden Fall auch jemand, der das Lokal betreibt und für Gäste kocht und diese Gemeinschaft herstellen will. Das finde ich vielleicht, war mir nicht so ganz klar, aber jetzt, wo du es ausgeführt hast, mit dem Beispiel auch, vielleicht ist das doch wichtig zu betonen, dass das eben ein Gastronom ist, der über das, über die Küche hinaus denkt, in den Gastraum rein, dass die gestalterische Arbeit für ihn ganz wichtig ist und eben auch diese Resonanz des Publikums doch zentral ist. Und auch das vermittelt der Film in der Tat.
Ja, Daniel, wie sieht es bei dir aus? Ich würde diesem Film 3 von 4 Gängen geben. Also man muss natürlich auch irgendwo Abstufungen finden. Und man kann ja nicht jeden Film so feiern. Ich fand, es war eine sehr schöne Geschichte, sehr schön erzählt, sehr gute schauspielerische Leistung, wir haben es ja schon gesagt. Und es hat eigentlich für mich auch nochmal Lust auf mehr gemacht. Nicht nur jetzt nochmal im Gespräch auf die thüringische Küche, sondern ich habe auch in der Recherche gesehen, es gab wohl eine MDR-Doku zu Rolf Anschütz, die ich auch mal suchen werde, wo man eben auch nochmal seine Geschichte sehr schön sehen kann. Ich werde nochmal recherchieren, wie sie heißt, und wir werden dann natürlich dann auch, falls online irgendwo auffindbar, auch in den Shownotes verlinken, denn sowas finde ich immer sehr, sehr schön, einfach dann auch nochmal das zusätzlich Wahre zur halben Fiktion dann zu sehen. Also von mir 3 von 4 Gängen.
Ja, da sind wir uns überraschenderweise heute harmonisch sehr einig. Genau, ich würde auch sagen, also es ist nicht das große Fressen oder bei Tampopo, finde ich, ist nochmal eine andere Qualität, aber für mich steht er auch auf der gleichen Stufe wie Babettes Fest. Ich kann ihn wirklich sehr oft, sehr gerne sehen. Ich finde ihn total inspirierend. Ich finde, das ist eine tolle schauspielerische Leistung. Ich finde, Humor ist immer sehr unterschiedlich, aber ich kann über die Witze da drin wirklich herzlich lachen. Und an einer Stelle wird ja gesagt, wie geht zu Rolf Anschütz, er soll irgendwie aufhören, das zu machen. Er kann doch nicht bei den DDR-Bürgern irgendwelche Begehrlichkeiten wecken. Das ist ja irgendwie staatssabotierend. Ich muss sagen, der Film hat bei mir auf jeden Fall Begehrlichkeiten geweckt. Gegenüber japanischer Kultur, gegenüber thüringischer Kultur. Ich möchte gerne noch mehr wissen. Wenn du auf diese Doku jetzt auch genannt hast, finde ich das auch spannend zu sehen. Mir war es nicht klar, dass es die gibt. Also für mich ist es auf jeden Fall ein sehenswerter Film, den ich gerne nochmal gucken werde. Und genau, ich kann ihn nur empfehlen. Soshin Sul ist ein Klassiker des kulinarischen Kinos inzwischen für mich.
Das war jetzt schon mal heute Soshin Sul, und in unserer nächsten Folge, da geht's ein bisschen anders kulinarisch zur Sache. Wir werden Sideways anschauen. Ich kenne den Film, ich merk's, ich kenne scheinbar wenig kulinarische Filme, aber meine Zeit wird noch kommen. Da kenne ich sie dann. Aber Sideways kannte ich bisher noch nicht, und es geht hier natürlich auch um Schmecken, Riechen, Beschreiben, aber tatsächlich weniger von Essen, sondern es geht ums Trinken, und der Wein spielt da eine große Rolle. Ja, warum hast du den vorgeschlagen, Daniel? Dazu ja, vielleicht noch kurz.
Ganz kurz. Ich habe den vorgeschlagen, weil wir waren jetzt oft in Paris. Wir haben jetzt alte und neue Filme schon mal besprochen des kulinarischen Kinos. Wir haben jetzt viel über das Essen tatsächlich gesprochen, aber genau, zum Essen gehört ja immer auch das Trinken dazu. Und in Sideways geht es dann um den Wein, wie du gesagt hast. Also wir gucken auf die andere Seite oder zu dem, was doch dazu kommt zum Essen, eben den Flüssigkeiten. Und was auch spannend ist, wenn ich das richtig erinnere, spielt in den USA, was jetzt nach dieser starken französischen Fokussierung und jetzt mal diesem Ausblick nach Ostdeutschland nochmal eine neue regionale Örtlichkeit ist, auf die wir dann unseren Blick richten.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Herzlichen Dank wieder für den spannenden Austausch und die Blickwinkel. In meinem Kopf rast schon, was ich als nächstes dann mal kochen werde. Sicherlich kein Sushi, sondern vielleicht Würzfleisch. Herzlichen Dank wieder, Daniel, und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, Johannes, für das anregende Gespräch. Bis bald.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!